Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit diesem Wochenspruch vom Sonntag Rogate betet, möchte ich Sie auf der Tannenhöhe ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Und heute ist ja auch Muttertag. Und ich finde, die Mütter sollten jetzt einen Applaus bekommen. Herzlich begrüßen in unserer Mitte möchte ich Irina und Anatoli Uschomirski. Sie sind uns ja, genau. Sie sind uns ja schon ganz vertraut, vielen von Ihnen. Und sie sind messianische Juden und sie sind seit 1992 in Deutschland und sie haben auch in Deutschland Wurzeln geschlagen. Sie sind nämlich Großeltern, glückliche Großeltern von zwei Enkelkindern, 10 und 5 Jahre alt. Anatoli wird uns die Predigt halten und wir danken ihm herzlich dafür. Und Anatoli, jetzt hätte ich doch gerade noch eine Frage an dich. Welches ist so dein Hauptanliegen deines Dienstes, wenn du nicht gerade hier auf der Tannenhöhe bist und uns über Feste und erzählst? Könntest du uns das sagen?
Guten Morgen und ein herzliches Shalom. Hauptanliegen, du hast mich nach meinen Hauptanliegen gefragt. Ich habe zwei. Das ist das Ziel, zu dem ich seit 30 Jahren schon mit meinem Dienst unterwegs bin. Zum einen, es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass die jüdischen Menschen überall auf dieser Welt, in Israel, aber auch in Diaspora, Yeshua, Jesus als ihren persönlichen Erretter erkennen und annehmen. Und ich glaube, viele von euch sollen sich auch daran interessieren. Wissen Sie warum? Wir alle warten darauf, dass Jesus kommt. Aber wissen Sie, er kommt nicht, bevor das jüdische Volk nicht einen Satz ausspricht. Das steht buchstäblich in den Evangelien geschrieben. Wer weiß, wie klingt der Satz? Richtig. Das heißt im Originaltext, Beshem Adonai. Ja. Baruch Ata Beshem Adonai. Gelobt seist du, der kommt im Namen des Herrn. Das sollen wir vielleicht auch mal lernen, dass wir Hebräisch sprechen. Sie wissen, im Himmel spricht man nur Hebräisch. Ja, ja, leider, das ist so. Mein zweites Anliegen ist, dass meine christlichen Freunde begreifen, dass ihr Glaube aus dem biblischen Judentum kommt. Dass sie mit diesen Wurzeln verbunden sind und dass sie die Kraft und Saft bekommen aus jüdischen Wurzeln, dass wir dadurch uns verbunden fühlen. Das wäre mein zwei Anliegen. Genau,
danke. Vielen Dank, Anatoli. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 47. Nummer 47. Die Schriftlesung steht in 2. Mose 6, Verse 1 bis 8. Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen Israel: Ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessetwillen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Ich spreche ein Gebet. Herr, wir wollen dich miteinander loben und preisen, dich, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und auch unser kleines Leben hast du gewollt und gemacht und ins Leben gerufen. Und du achtest auf jedes unserer kleinen Gebete. Herr, vielen Dank. Herr Jesus, danke, dass du für uns in den Tod gegangen bist, für unsere Schuld. Herr, wir können da immer wieder nur dich anbeten und ja, dir dafür so danken. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du Anatoli die Kraft schenkst und die Vollmacht, die Gnade für die Predigt und uns die offenen Herzen. Und Herr, du weißt, in aller Welt treffen sich jetzt deine Leute, auch im Geheimen, unsere verfolgten Geschwister. Und wir möchten auch so besonders für sie beten, dass du ihnen deine Hilfe, deine Gegenwart schenkst. Und Herr, alles, was wir jetzt noch auf dem Herzen haben, sagen wir dir in der Stille. Wir loben und preisen dich, den auferstandenen Herrn. Danke, dass du da bist. Amen. Und Anatoli, darf ich dich bitten?
Wir werden diese ganze Woche uns mit den Festen der Bibel beschäftigen. Unser Thema ist: Gott liebt es, Feste zu feiern. Und heute Morgen möchte ich gerne mit einem Fest beginnen, das uns allen bekannt ist, das Passafest. Das Passafest heißt auf Hebräisch Pessach. Das heißt vorübergehen. Sie erinnern sich die Geschichte. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch die Geschichte des Passafestes kennen aus der Bibel. Es geht um den Todesengel, der vorüberging und die Häuser von den Israeliten verschont hat. Man feiert den Auszug aus Ägypten vor 3500 Jahren. Ehrlich gesagt habe ich noch keine andere Völker gesehen, die seit so vielen Jahren die gleiche Inhalte feiern. Der Auszug aus Ägypten war kein lokales Ereignis. Es war ein kosmisches Ereignis mit den Folgen für die ganze Menschheitsgeschichte. Kein anderes Volk hat etwas Ähnliches in seiner Geschichte erlebt. Es war nichts anderes als eine Erlösung. Gott führte seine erlösten Menschen zum Berg Sinai. Diese Reise dauerte circa 7 Wochen. Was feiern wir 7 Wochen nach Ostern? Pfingsten, und das ist das jüdische Fest Shavuot. Das passt sehr gut mit 7 Wochen zusammen. Und dort am Sinai, im Zeichen des Feuerflammen, bekam mein Volk die Offenbarung Gottes, die Tora. Gott schloss mit uns einen Bund am Sinai. Und dort auf dem Sinai wurden wir zu einem Volk, dem Volk des Bundes. Es gibt auf dieser Erde, auf unserem Planet, kaum ein Stück Erde, worauf menschliche Füße nicht getreten sind. Aber, es gibt ein Stück Erde, wo nur hebräische Füße marschiert sind. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, selbstverständlich, der schmale Streifen unter dem Wasser im Schilfmeer. Ja, es ist so. Dort, wo die Israeliten über das Trockene gingen, dort, wo das Schilfmeer geteilt wurde. Es gibt sehr viele jüdische Traditionen, die bei diesem Fest erfüllt sein müssen. Zum Beispiel, unsere Tradition lehrt uns, jeder Jude soll sich so betrachten, als wenn er selbst dabei gewesen wäre. Also wenn ich das Passafest mit meinen christlichen Freunden feiere, dann gibt es einen Höhepunkt. Wir sitzen alle am Tisch, ob wir 10 oder 100 sind, und dann muss ein Satz gesprochen werden. Und der Satz heißt, wir waren Knechte in Ägypten. Und meine christlichen Freunde, die zum ersten Mal dabei sind, sie machen große Augen und sie flüstern mir leise, wann waren Sie dort in Ägypten? Vielleicht im Urlaub? Und da muss ich Ihnen erklären, es geht um ein sehr grundlegendes jüdisches Prinzip. Wir betrachten uns als ein Glied in der Kette der Generationen. Das Leben hat nicht mit mir begonnen und wird mit mir auch nicht enden. Das heißt, jede Generation leistet seinen Beitrag zu dieser großen Vision Gottes, seine Heilsarbeit mit den Menschen. Und wenn wir sagen, wir waren Knechte in Ägypten, dann ist das authentisch. Wir dürfen das sagen. Wir waren Knechte in Ägypten. Wir waren in Babylon. Wir waren in Auschwitz. Wir waren im Warschau-Ghetto und wir sind heute da. Und das ist das Wunder Gottes, das er in unseren Augen gemacht hat. Israel feiert in diesem Jahr seinen Geburtstag. Wie viele Jahre? Ja, sehr gut, dass Sie das wissen. Ja. Schön. Wir sind ziemlich jung, ja. 75, ja. Jetzt möchte ich euch eine ganz knifflige Frage stellen, bevor ich weitergehe. Ist das für euch als Christen wichtig? Warum? Kommen Sie, machen wir einen Dialog. Die Verheißung wird erfüllt. Ich habe gestern an dieser Stelle 4 wichtige Gründe aufgeführt, warum das für euch nicht nur wichtig, sondern lebensnotwendig sind. Holen Sie sich die Aufnahme. Ich glaube, das wurde aufgenommen. Ein Grund davon habe ich jetzt immer noch. Ja? Ja, ja, ja. Alles okay. Alles wunderbar. Einen Grund möchte ich noch mal erinnern. Ja, das ist die Wiederholung von gestern. Ja? Es geht um den Satz Jesu im Johannes 10, 16. Und er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, ich muss sie herführen. Wir haben gestern eine Exegese über diesen Vers gemacht und wir haben gesagt, die anderen Schafe sind, wer sind das? Also, das ist ja Völker, ja, nicht Juden. Und dieser Stall, was ist dieser Stall? Ah, Sie haben gestern nicht gut zugehört, oder? Dieser Stall ist Israel, eindeutig, ja. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein jüdischer Stall. Und das wichtige Verb hier, was wir sehen, das ist herführen. Herführen bedeutet, die beiden Gruppen, die jüdische Gruppe und nicht-jüdische Gruppe, treffen sich in Jesus auf eine Augenhöhe. Aber sie treffen sich nicht auf einem neutralen Territorium. Herführen bedeutet, sie als Nicht-Juden werden die Verheißungen genießen, aber nicht außerhalb und nicht ohne Israel. Die Verheißungen, die Wurzel des Baumes, das, was Paulus uns im Römer 11 malt, das sind die Wurzel, die Segnungen, die Verheißungen für Abraham, Isaac und Jakob. Und jetzt möchte ich zurück auf diese Geschichte greifen, den Auszug aus Ägypten. Wir haben diesen Text gehört, als Predigttext, und ich muss euch sagen, in diesen Versen gibt es zwei Ebenen, ein Minimum und ein Maximum. Minimum, das ist das Programm des Auszugs aus Ägypten. Maximum, das ist das ganze Heilsplan Gottes mit den Menschen. Das sind die Worte des Lebens. Und sie beginnen mit einer Proklamation. Ani Adonai, ich bin der Herr. Genauso wie die 10 Gebote. Erinnern Sie sich? Warum beginnen Sie so? Weil alle verstehen sollen, wer hinter diesem Programm steht. Wer garantiert, dass das Programm richtig funktioniert. So spricht der Herr. Das sind die Worte, die prophetischen Worte, die wir aus der hebräischen Bibel kennen. Der ewige und allmächtige Gott steht hinter diesen Zusagen an sein Volk. Und in den ersten 3 Versen offenbart sich Gott durch 3 verschiedene Namen. Sie wissen, die Namen sind sehr, sehr wichtig in der Bibel, besonders die Gottesnamen. Ja? Warum sind die Namen wichtig? Kennen Sie das? Nomen est omen, Latein. Was heißt das? Der Name ist ein Programm. Ja. Der erste Name Elohim. Elohim bedeutet Gott, Exzellenz, Majestät. Der zweite Name heißt El Shaddai. Was heißt El Shaddai? El Shaddai bedeutet Gott, der Allmächtige. Abraham, Isaac und Jakob lernten Gott als El Shaddai kennen. Als den Gott, der sie leitete und ihnen die neue Horizonte öffnete. Und jetzt kommen wir zu diesen 4 Buchstaben hier. Das sind die 4 hebräischen Buchstaben Yud, Hei, Vav, Hei. Ich kann euch versichern, es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der heutzutage, der richtig weiß, wie dieses Wort ausgesprochen wird. Ja? Außer eine kleine religiöse Gruppe. Ja. Sie wissen das ja. Es ist ein kosmisches Ereignis in diesem Namen. Aus Ehrfurcht sprechen wir Juden diesen Namen nicht aus. Wir sagen statt diesen 4 Buchstaben Adonai, wenn wir diesen hebräischen Text in der Bibel lesen. Ich bin der Ich Bin, so ist die Übersetzung. Oder ich werde sein, wie ich sein werde wahrscheinlich. Ja, genau. Eigentlich stecken in diesem Namen 3 Dimensionen. Merken Sie das? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unser Verstand kann das nicht begreifen. Und Gott offenbart sich Mose als Yud He Vav He. Und im weiteren Verlauf der Geschichte lesen wir, dass Gott mit Mose redet. Panim le Panim steht das auf Hebräisch. Das heißt Angesicht zu Angesicht. Wir können das nicht erfassen. Der allmächtige Gott, der das ganze Universum in seine Hände hält, redet mit Mose Angesicht zu Angesicht und er eröffnet Mose seinen Plan. Und dieser Plan steckt in diesen Versen. Wir gehen jetzt in die Tiefe, versuchen Sie mir nachzufolgen. Es gibt beim Feiern des Passafestes eine sehr wichtige Tradition. Ich weiß, dass hier im Schwabenland hat man mit dem Wein zu tun auch, oder? Man produziert einen guten Wein hier. Also ich habe schon mehrere gute Weine probiert. Ja? Und diese Tradition hat auch etwas mit Wein zu tun. Beim Passafest werden 4 Kelche Wein getrunken. Haben Sie keine Angst, Jesus hat das auch gemacht. Ja? 4 Kelche Wein. Warum 4? Diese Kelche beziehen sich auf die 4 Verben, die in diesem Text stehen. Schauen Sie mal. Erretten, erlösen, wegführen, erretten, erlösen und annehmen. 4 Kelche Wein entsprechen diesen 4 Verben. Als ich diesen Text in den letzten 10 Jahren grundlegend studiert habe, habe ich hier noch 2 Verben entdeckt. Und das sind die da. Bringen in das Land und geben. Deswegen werde ich heute diese Tradition etwas erweitern und ich spreche heute über die 6 Kelche, die beim Passafest getrunken werden. Das ganze Heilsprogramm Gottes mit den Menschen. Den ersten Kelch heißt wegführen. Jetzt passen Sie ganz genau auf. Wegführen kommt vor Errettung und Erlösung. Zunächst steht geschrieben, wegführen. Warum? Erlösung kann nicht in Ägypten stattfinden. Das war nicht der Plan Gottes. Lass uns eine Revolution machen in Ägypten. Als Ergebnis werden die Ägypter zu Knechten und die Hebräer zu Herren. Nee, das geht nicht. Oder zum Beispiel, lasst uns eine ägyptische Demokratie aufbauen. Nach dem Muster von arabischer Frühling. Auch nicht. Das funktioniert nicht. Gott hat seinen Plan und das ist der einzige Plan, der für alle optimal ist. Warum? Ägypten ist ein Ort der Sünde. Ägypten ist ein Ort der Sünde. Das ist ein Bild in der Bibel. Die jüdische Tradition erzählt, dass die Israeliten in Ägypten auf 39 Stufen der Unreinheit hinuntergestiegen sind. Versuchen Sie zu erraten, wie viel gibt es insgesamt? 40. Die jüdische Tradition sagt, noch eine Stufe runter und dann wäre keine Erlösung. Das wäre eine Katastrophe. Ja? Was hat es mit uns zu tun? Ich werde immer wieder versuchen, hermeneutisch auf unsere Situation einzugehen. Oft beten wir, dass Gott uns erlöst und rettet. Rette mich von der Krankheit. Rette mich von den bösen Geistern, von einem bösen Nachbarn von mir aus, ja, oder von einer schlechten Diagnose. Wenn du willst, dass Gott dich von irgendetwas rettet, lass dich zuerst aus dem Sündenbereich wegführen. Wenn du gleichzeitig errettend sein willst, aber dein sündiges Verhalten nicht ändern willst, dann funktioniert das eben nicht. Nicht umsonst steht es geschrieben, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das hat der Bruder Jesu, Jakobus, geschrieben. Das war der erste Kelch. Der zweite Kelch heißt Erretten. Errettung bringt Freiheit. Als unser Volk aus Ägypten befreit wurde, wurden wir richtig frei. Frage, durften wir alles tun, was wir wollten. Gott führte uns zum Berg Sinai. Dort bekamen wir die Tora, 613 Gebote und Verbote. Ist das eine lang ersehnte Freiheit? Oder eine andere Art von Knechtschaft? Jakobus nennt sich ein Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi. Jakobus 1,1. Was ist jetzt mit uns? Viele von uns leben mit Sorgen. Was sind unsere Sorgen? Was passiert morgen? Was wird mit meinen Kindern? Wie lange bleibe ich gesund? Diese Gedanken beunruhigen uns. Sie bringen uns oft Depression und physische Krankheiten. Aber geben Sie bitte zu, diese Fragen, die im Grunde genommen sind, die Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Stimmt's? Wir können das nicht beeinflussen. Als Ergebnis werden wir zu Geisel unserer eigenen Sorgen und wissen nicht, wie wir uns davon befreien können. Dann ist die höchste Zeit, dass wir schreien: Herr, errette uns. Wovon? Von unseren Sorgen, von unseren eigenen Sorgen. Was passiert, wenn Gott unser Verstand durch seinen Heiligen Geist erleuchtet? Wenn wir zu Knechten und Diener des Herrn werden. Zunächst begreift ein Mensch, dass er nicht das Zentrum des Universums ist. Geben Sie zu, das ist eine riesige Offenbarung für manche Menschen. Ja, dass unsere Gesundheit und die anderen Sorgen nicht das Ziel unserer Existenz sind. Das ist das Wichtigste. Für einen Menschen ist unsere Berufung als Mensch großgeschrieben, als Mensch zu leben, nämlich ein Werkzeug für Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu werden, zum Leben nach den Geboten Gottes. Diese Erkenntnis schenkt eine gewaltige Befreiung. Das kann ich euch zusichern. Eine gewaltige Befreiung von unserem eigenen Ego und die lang ersehnte Freiheit. Deswegen reden die jüdischen Weisen von der Freiheit, die uns die Tora, das Gesetz, schenkt. Der dritte Kelch, Erlösung. Bei seinem letzten Passamal nahm Jeschua den dritten Kelch. Und die Jünger saßen da mit offenem Mund und sie erwarteten, dass er jetzt einen Segen spricht. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, dass du uns diesen Frucht des Weinstocks aus der Erde gibst. Aber Jesus, was sagt er? Der sagt etwas ganz anderes. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und dann nimmt er ein Stück Matze. Wissen Sie, was die Matze ist? Also Matzen. Man kann das in Edeka auch kaufen. Ja, so ein ungesäuertes Brot. Ja. Er nimmt ein Stück Matzen. Und die Jünger erwarten ein ganz normales Segen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotze lechem min haaretz. Ja, gesegnet bist du, Herr, der uns das Brot aus der Erde hervorbringt. Und wieder sagt Jesus etwas anderes. Er sagt: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Wenn wir im Glauben das Brot und Wein zu uns nehmen, dann wird sein Wesen in uns zu einer Realität. Man lebt die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Das ist die Erlösung. Das nächste Kelch, ich habe schon aufgehört zu zählen, vierte glaube ich, ja? Vierte war das bei uns, richtig, ja. Ich habe dazu einen Vers aus Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat Adam mit seinen eigenen Händen gemacht. Er war sein Kind. Und nach den Gedanken Gottes sollten alle Nachkommen Adams Kinder Gottes werden. Das heißt auf Hebräisch Bnei Elohim. Können Sie nachsprechen? Bnei Elohim, Kinder Gottes. Ja? Aber Adam hat sich anders entschieden. Und nach dem Sündenfall hing über die Menschen den Schatten der Vaterlosigkeit. Ich kenne diesen Zustand. Ich kenne die Kinder, die ohne Vater aufgewachsen sind. Sie sind nicht einfach. Aber Gott ließ die Menschen nicht in diesem vaterlosen Zustand. Der Mensch kann nicht Gottes Idee so einfach kaputt machen. Und das war der Grund, warum Messias Jeschua gekommen ist. So steht es geschrieben im Johannes 1, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Wissen Sie, was dort steht? Bnei Elohim, das, was wir jetzt gerade gelernt haben, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wir sind Bnei Elohim. Wir sind die Kinder Gottes und das kann uns keiner nehmen. Jesus nannte sich Menschensohn. Auf Hebräisch heißt es Ben Adam. Das, was der erste Adam nicht geschafft hat, hat der letzte Adam geschafft. Paulus, Original, 1. Korinther 15, 45. Aber dafür musste Jeschua sterben. Und Vater hat ihn aus den Toten auferweckt. Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Bibelübersetzung entdeckt und dort steht an diesem Platz, wo auferweckt ist, ein wunderbares Wort. Das habe ich zum ersten Mal gelesen. Da steht dort geschrieben, und Vater hat ihn aus den Toten zurückgeliebt. Ist das nicht schön? Es ist sehr wunderbar. Zurückgeliebt. Der nächste Becher ist bringen in das Land. Das ist der fünfte Becher. Das ist die Verheißung Gottes, die wir heute auch in Anspruch nehmen dürfen. Gott hat sein Volk in das gelobte Land gebracht. Für uns heute, das ist die kommende Ewigkeit, die wir in die Gottesgegenwart verbringen dürfen. Das heißt auf Hebräisch Olam Haba. Olam Haba bedeutet der kommende Welt. Und deswegen sagt Jesus dem Schächer am Kreuz, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Olam Haba, im kommenden Welt sein. Aber hier gibt es einen Haken. Damals wurde zu den 2 Millionen Juden, die aus Ägypten herausgezogen waren, gesagt, Gott verspricht euch ins gelobte Land zu bringen. Aber Hand aufs Herz, wie viel von denen kam wirklich in das gelobte Land? Aus der älteren Generation, stimmt, ja? Kaleb und Josua. Heißt das, dass Gott gelogen hat? Nein, natürlich nicht. Die nicht in das Land kamen, konnten aufgrund ihres Unglaubens nicht hineinkommen. Aber Tausende über Tausende andere Juden, ihre Kinder und Enkelkinder, die Gottes Verheißung geglaubt haben, sie kamen in das gelobte Land. Übrigens, das war einmalig. Das war einmalig in der Geschichte der Menschen, dass ein ganzes Volk Gott auf einmal vertraut hat. Nie zuvor und nie danach hat sich sowas wiederholt. Aber es wird sich wiederholen. Es wird sich wiederholen und zwar, so hoffe ich, sehr bald. Wissen Sie, worüber ich spreche? Römerbrief, Kapitel 11, Vers 26. Paulus schreibt, und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz ehrlich, wir feiern in diesem Jahr 75 Jahre Bestehen Israels. Wenn Sie die Geschichte Israels mal unter der Lupe genommen hätten, dann würden Sie sehen, es gab in der 3000-jährigen Geschichte Israels keine 80 Jahre, wo sie friedlich gelebt haben. Verstehen Sie das? Verstehen Sie, was bedeutet dieses Datum, zu dem wir jetzt kommen? Es bleiben nicht viele Jahre und wenn das wirklich Wahrheit ist, dann stehen wir nicht so weit von diesem Ereignis, wenn unser Herr bald kommt. Also ich bin kein Endzeitprophet, ganz ehrlich. Aber zwei Ereignisse deuten mir ganz fest darauf hin, dass wir wirklich in der letzten Generation leben. Erstens 1948, die Gründung des Staates Israel, die Wiedergeburt dieses Staates. Zweite Tatsache, die Wiedergeburt des messianischen Judentums. Es gab noch nie während den letzten 2000 Jahren so viele Juden auf dieser Erde, die Jesus nachgefolgt haben. Das Evangelium kehrt zurück dort, wo es angefangen hat, nach Jerusalem. Und diese beiden Tatsachen deuten mir darauf hin, dass wir wirklich nicht so weit von diesem Ereignis stehen. Ich hoffe, mein Gebet wird erhört. Letzten Beher, das hat etwas mit dem Wort geben zu tun. Und dazu habe ich einen Vers aus dem Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Und will ich ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Lassen wir uns zuerst den Stein erklären. Der weiße Stein. In der antiken Welt bedeutete der weiße Stein die Eintrittskarte zu den wichtigsten öffentlichen Veranstaltungen. Wenn jemand von euch sich mit dem Judentum ein bisschen auskennt, was ist die wichtigste im geistlichen Sinne, ja, was ist die wichtigste öffentliche Veranstaltung im Reich Gottes? Ich gebe euch einen Tipp. Das wird im kommenden Welt passieren. Wenn alle Erlösten gemeinsam an einen Tisch sitzen, ja, sie nennen das Hochzeit des Lammes, richtig, ja, das ist ja messianisches Königsmahl. Messianisches Königsmahl und die jüdische Tradition weiß ganz genau, was wir dort essen, aber das werde ich euch nicht verraten, ja. Auf jeden Fall, das ist der weiße Stein. Was ist mit dem Namen? Ein neuer Name, passen Sie auf. In der griechischen Sprache, wir haben die Offenbarung im Griechisch, gibt es zwei Worte für das Wort neu. Es geht um den neuen Namen, ja, neuer Name. Zwei Worte für das Wort neu. Neos und Kainos. Neos und Kainos. Was ist der Unterschied? Neos, das ist das eine Art neues Modell des Alten. Das, was schon da war, aber jetzt etwas perfekter gestaltet wurde. Das ist das Neos. Und Kainos, das ist das Neue, nicht nur in der zeitlichen Dimension, sondern etwas noch nie Dagewesenes. neues Jerusalem, neues Lied für den Herrn, neuer Himmel und neue Erde. Im Grunde genommen ein qualitativ neues Leben. Jetzt versuchen Sie zu erraten, was hier steht. Neos oder Kainos. Ich habe speziell für euch diesen griechischen Text und Sie merken, hier steht das Wort Kainos. Das Neue nicht nur in zeitlicher Dimension, sondern etwas noch nie Dagewesenes. Und das ist es, was ich uns allen an diesem Morgen wünsche. Dass wir lernen, unser Leben mit Gott und den Menschen schon jetzt, nicht erst nach unserem Tod, schon jetzt qualitativ neu zu gestalten. Neues Lied für den Herrn, neuer Himmel und neue Erde, neue Beziehungen, dass unser Glaube erneuert wird. Der Herr segne euch. Amen.
Wir singen das Lied Nummer 191.
Wir wollen zusammen beten. Avinu Shebashamayim, unser Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank, dass du in uns wirkst. Danke dir für deinen Sohn, der auferstanden ist, der lebt. Danke, dass unser Glaube erneuert wird, jeden Tag. Da schenkst du uns dein Wort, das uns erquickt und zum Leben ruft. Herr, schenke, dass wir jeden Tag neu auf dein Erlösungswerk konzentrieren können, dass wir vor Augen haben, was du für uns durch Jeshua, durch Jesus gemacht hast. Und wir wollen dich jetzt anbeten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Anatoli, dass du uns so zum Nachdenken anregst und in die Tiefe führst. Und Jeshua, ja, das ist das Hauptanliegen. Und Sie können weiter alle diese Vorträge von Anatoli Uschomirski genießen. Von Montag bis Freitag, morgens um 9.45 Uhr und abends um 19 Uhr, außer am Mittwoch. Am Mittwoch machen wir einen Ganztagesausflug. Und wer möchte, kann noch dazu mitkommen, von unseren auswärtigen Gästen. Und zwar fahren wir zum Kloster Hirsau und werden das besichtigen. Und nachher nach Meisenbach zum Werk ZAK und dort ist eine Ausstellung über 75 Jahre Israel. Und es gibt auch einen wohl sehr guten Film dazu. Also herzliche Einladung. Und nächsten Sonntag ist Gottesdienst mit Gerd Walter Buskies. Er war ja der ehemalige Europaleiter von Kinder entdecken die Bibel, KEB. Über Pfingsten, da wird kein Gottesdienst stattfinden. Da ist ja unser Pfingstjugendtreffen in Eidlingen und wir werden alle dort sein. Und Anatoli, du möchtest ja jetzt noch etwas sagen zum Büchertisch und zum Opfer. Und dann der Segen.
Ich möchte euch nochmal ermutigen, mit uns am Mittwoch auf diese Reise zu gehen. Außer diese einmalige Veranstaltung bei Liebeswerk ZAK gibt es einen wirklich genialen Film, Ich kenne so gut die Leute, die diesen Film gemacht haben für zum 75. Jubiläum Israels. Und das sind die beste professionelle Leute. Den Film ist einfach genial. Sie werden das genießen, wenn sie mitkommen. Und ich möchte euch kurz auf unser Info- und Büchertisch aufmerksam machen. Da liegen viele Sachen, die Sie gerne kostenlos mitnehmen können. Und die letzten zwei Bücher, die neu sind, das ist das Matthäus-Evangelium aus jüdischer Sicht. Das können Sie gerne bei uns erwerben. Und das Buch, das ich mit meiner Tochter zusammengeschrieben habe, Unsere Sehnsucht nach Frieden. Es geht um den Krieg in der Ukraine und wie wir hier in Deutschland diesen Krieg verstehen und was wir daraus lernen können. Und da habe ich noch ein Angebot für die Menschen, die Verbindung mit russischen oder ukrainischen sprachigen Menschen zu tun haben. Meine Biografie, mein Buch Hilfe Jesus, ich bin Jude, ist jetzt auf russische Sprache erschienen und Sie können das kostenlos bei mir beziehen, so viel Sie wollen. Ich habe einige Exemplare dabei und ich möchte einfach bitten, wenn Sie Verbindung mit solchen Menschen haben, nehmen Sie diese Bücher oder bestellen Sie das bei mir. Ich möchte sie kostenlos verteilen. Ich bin sehr, sehr interessiert, dass die Menschen die Bücher lesen. Das wäre von mir. Die Spende oder das Opfer, das ich heute anlege, geht für den Dienst, Evangeliumsdienst für Israel und wird für die Unterstützung der messianischen Gemeinden in Deutschland verwendet. Vielen Dank im Voraus. Und jetzt möchte ich euch bitten, nach Möglichkeit für den Segen aufzustehen, wer das kann. Es ist ein großes Privileg für mich, diesen Segen zu sprechen, weil es der einzige Segen mit der Verheißung in der Bibel ist. Gott sagte seinen Priester, wenn sie diesen Segen auf mein Volk legen, dann werde ich mein Volk segnen. Da steht dahinter sein unverändertes Wort. Und durch Jeshua, durch Jesus, durch den Messias gehört ihr zum Volk Gottes. Ich spreche das auf Hebräisch und dann auf Deutsch. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vichunecha. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, Adonai, Elohim, hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Shalom. Beshem Yeshua, Adoneinu, Moscheheinu, Goaleinu, im Namen Jesu, den Messias. Amen. 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 Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.